Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Folge 4 des Mutmacher-Podcasts. Heute habe ich zu Gast Doris. Doris hat eine ganz besondere Mutmachergeschichte mitgebracht, denn mit Mut hat bei ihr ihre beste Geschichte angefangen. Schön, dass du da bist, liebe Doris, und bereit bist, deine Geschichte mit anderen Menschen zu teilen und auch anderen Menschen Mut zu machen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Doris, wollen wir gleich loslegen? Meine erste bekannte Frage, die ich allen Gästen stelle. Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen und was waren so die größten Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
Mache ich gerne. Es ist so, ich erzähle dir die Geschichte zuerst ausführlich, so wie es die meisten Menschen tun. Und dann würde ich sie dir gerne nochmals ganz abgekürzt machen, wie ich sie heute normalerweise erzähle.
Ja, gerne.
Drei verschiedene Dinge, am Schluss ist es aber trotzdem dasselbe. Ich hatte einen Vater, der war 20 Jahre älter als meine Mutter. Also damals war mein Vater sehr alt und das war eigentlich eins der größten Probleme, vor allem nachher auch in der Schule. Die Kollegen haben immer mich ausgelacht und gesagt, du hast einen Großvater als Vater. Also war so das eine Ding. Und das andere war, so im Nachhinein gesehen, war mein Vater, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen armer Mensch. Er war überfordert mit sich selber, er hatte riesengroße Probleme, die er nie angeschaut hat. Er war aber auch so der Mann, der bestimmt hatte, also meine Mutter und ich, wir mussten parieren. Mein Vater war grundsätzlich ein ziemlich schwieriger Mensch, der einfach wirklich unzufrieden mit sich selbst war. Er war von meiner Mutter schon zweimal verheiratet, hatte auch schon Kinder aus zwei Ehen vor meiner Mutter. Das hat er aber auch verschwiegen. Mhm. Ich habe das erst viel später erfahren. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, er liebt mich nicht. So dieses Klassische. Er war immer nur, hat sich nur um mich gekümmert, wenn ich mal krank war. Dann hat er mir ein Mickey-Maus-Heftchen mitgebracht, ist dann ins Bett gesessen. Und das war eins der großen Themen, weshalb ich später dann auch schwer krank wurde. Kann ich dann später noch erzählen. Also das heißt, das Verhältnis zu meinem Vater war sehr, sehr schwierig. Er hat sich auch überhaupt nichts sagen lassen. Nichts. Und das Problem war auch, er war herzkrank. Und meine Mutter hatte immer Angst um ihn. Und sie hat mich von Anfang an gezwungen zu lügen. Mhm. War so, um ihn zu schützen. Und dieses Zwingen zum Lügen, das hat mich ein Leben lang verfolgt. Weil wenn dir die Mutter als Kind beibringt, du musst lügen, dann ist es schon verdammt tief drin. Und ich habe dann, also eins meiner Kernerlebnisse war, er hatte als ich ungefähr 7 Jahre alt war, hat er seinen ersten Herzinfarkt. Und von dem Moment an hat meine Mutter mir immer gesagt, du musst brav sein, du darfst nichts machen, was ihn aufregt, weil sonst stirbt er. Und in dem Moment habe ich, wohlverstanden mit 7, die Verantwortung für das Leben meines Vaters übernommen. Ja. Das wurde mir natürlich erst später bewusst, aber das war so eins der absoluten Kerndinge, die dann auch mein Leben ganz, ganz stark beeinflusst haben, meine Beziehungen extrem stark beeinflusst haben.
Das heißt, du hast dich dann auch immer zurückgenommen. Also das heißt, du hast ja immer aufgepasst, dass deinem Vater nichts passiert, hast dich zurückgenommen, warst darauf bedacht, was du sagst, wie du es machst, wann du was machst. Also du müsstest ja eigentlich ein Kind gewesen sein, was auf rohen Eiern gelaufen ist und hat Angst gehabt, nur ein einziges Ei zu zerbrechen, weil sonst könnte ja der Vater sterben.
Genau so war es.
Ja.
Und es kam dann eben noch dazu, wenn irgendwie, ich sage jetzt mal, mein Vater hat gesagt, der Apfel ist blau. Und dann habe ich gesagt, aber nein, der Apfel ist grün. Und dann haben wir so ein bisschen gestritten, dann kam meine Mutter dazwischen und hat mir gesagt, jetzt bitte gib zu, dass der Apfel blau ist. Und später hat sie gesagt, nein, nein, er ist schon grün, aber du weißt, du musst Papa wirklich Recht geben, damit er sich nicht aufregt, oder? Und das war wirklich, das war damals schon extrem schwierig. Und es war auch eben die Jahre danach, dann, wo ich erwachsen war, immer schwierig. Ich hatte extrem Mühe damit, lange Zeit. Also es war so die Geschichte mit meinem Vater und eben auch das Gefühl, dass er mich nicht geliebt hat, das Gefühl, dass er nicht hinter mir gestanden ist. Ich konnte keine Konflikte austragen. Also, wie du gesagt hast, ich musste immer auf rohen Eiern laufen, um mich wirklich, wirklich komplett zurücknehmen. Und das war sehr, sehr prägend. Und die zweite Geschichte, die direkt oder indirekt mit ihm zu tun hatte, war eben, dass ich in der Schule aufs Schwerste gemobbt wurde. Also ich bin 3 Jahre in der vierten bis sechsten Klasse bin ich aufs Schwerste gemobbt worden. Ich war totale Außenseiterin. Ich habe mich wirklich elend gefühlt, alleine gefühlt. Und das war, ich glaube, das war wirklich die prägendste Sache. Das mit meinem Vater, ja, das hat so hat natürlich Spuren hinterlassen, aber dieses Mobbing war wirklich extrem. Also ich kann ein Beispiel sagen, wir hatten, es ist leider immer noch so bei vielen Schulen, im Turnunterricht wurden immer wieder Gruppen gebildet. Und ich war immer die Letzte. Und das war, jede Turnstunde für mich war der Horror pur. Ich wusste genau, ich bleibe übrig und am Schluss sagen alle, oh, jetzt müssen wir noch die Doris nehmen. Ich habe keine Lust und und. Also richtig diese Ablehnung buchstäblich. Ja, war nicht so eine schöne Sache, aber hat mich gestärkt.
Ja, im Endeffekt stärkt es einen, ne? Aber währenddessen ist es natürlich ganz, ganz schlimm für ein Kind. Ich meine, du durftest zu Hause nicht sein, wie du willst. Du musstest aufpassen. Und wenn du dann rausgegangen bist, hattest du das Gleiche wie zu Hause, ne? Du hast immer das Gefühl gehabt, du bist nicht richtig.
Dieses Gefühl, nicht richtig, nicht gut genug, nicht wert sein, so, was man so kennt. Und eben auch diese Lügen. Es war zum Beispiel auch so, ich hatte relativ früh einen Freund. Mein Vater hat das natürlich überhaupt nicht gepasst. Ich habe das auch lange verschwiegen. Irgendwann hat es dann erfahren. Und er hat mir buchstäblich verboten, ihn nach Hause zu nehmen, weil die Nachbarn hätten ja irgendwas Schlechtes über uns denken können. Also es das heißt, ich musste ihn so quasi auf der Straße treffen, in einem anderen Quartier, damit die Nachbarn das nicht sehen. Und das war auch so ein Thema, immer drauf bedacht sein, was die anderen denken. Extrem. Also ich sehe das ja bei meinen Klienten auch immer, aber das, was ich erlebt habe, das ist wirklich, wenn ich dran denke, muss ich heute eigentlich lachen drüber, aber es war wirklich immer, ich glaube, es gab keinen Tag, wo es nicht geheißen hat, pass auf, die anderen könnten über uns denken, das geht doch nicht. Und ja, kommt mir gerade noch ein Schlüsselerlebnis in den Sinn. Mein Vater war immer sehr großzügig zu Weihnachten. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, er hat mich auch gekauft, hat so quasi meine Liebe gekauft. Und weil ich dann ein bisschen älter war, habe ich immer 500 Schweizer Franken zu Weihnachten bekommen. Und an Weihnachten war auch immer meine Patentante mit ihrem Mann bei uns. Und offiziell als Geschenk hat er mir 100 Franken gegeben. Und wo die dann weg waren, musste ich zu meinem Vater ins Schlafzimmer. Und er hat mir dann ganz feierlich diese 400 Franken nochmals übergeben. Und weißt du, die dürfen nicht wissen, sonst denken die doch noch, dass es uns zu gut geht und, und. Und mit der Zeit habe ich Weihnachten gehasst, ich habe Geschenke gehasst. Es war so wirklich, das waren so die Schlüsselerlebnisse in meiner Kindheit, die wirklich, ja, dazu geführt haben, dass ich mich nicht wohlfühlt. Ich habe ihn, wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn lange Jahre auch gehasst. Und ich habe dann dafür auch immer gedacht, ich liebe meine Mutter über alles. Mir war lange nicht bewusst, dass sie mich zum Lügen gezwungen hat und dass sie verhindert hat, dass ich mit meinem Vater, wie soll ich sagen, eben Konflikte ausfechten konnte. Im Nachhinein gesehen, kann ich aber vielleicht dann auch noch erzählen, weiß ich, dass ich das hätte tun können, auch mit ihm, dass dieser Fight gut gewesen wäre für uns beide, aber sie hatten das verhindert. Also sie war immer so zwischen uns und das war auch nicht so ganz leicht natürlich.
Aber sag mal, Doris, dann ist ja so auch deine Kindheit davon geprägt gewesen, dich klein zu machen. Also
Ja.
egal, ne? Nicht nach außen zeigen, wie, was ich habe, nicht nach außen zeigen, was ich denke, was ich fühle, gucken, was die Nachbarn machen. Hast du irgendwann mal gemerkt, dass das, was bei euch zu Hause abläuft, dass das bei anderen anders ist? Also hast du irgendwann mal gemerkt, bei anderen Menschen, bei anderen Familien ist es anders als bei uns?
Als Kind, was dieses Thema angeht, war mir das nicht bewusst. Nein, es ging mehr darum, ich hatte immer das Gefühl, dass andere Kinder also den netteren Vater hatten, weil der war meistens auch jünger natürlich. Aber es war mir so diese Dinge, wo ich jetzt drüber gesprochen habe, nein, das war mir lange, lange nicht bewusst, also zumindest nicht als Kind. Also ich habe mir einfach einen anderen Vater gewünscht, aber sonst war mir das lange nicht bewusst. Nein, kam dann erst später.
Ja, genau. Und da möchte ich jetzt gerade mal drauf hinaus. Irgendwann musst du ja gemerkt haben, also das, was jetzt bei mir zu Hause gelaufen ist in meiner Kindheit, das war ja der letzte Scheiß.
Also eins der Schlüsselerlebnisse war, wo ich ich weiß nicht mehr genau, so um die 20 war. Ich habe dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt und war dann mit meinem verstorbenen Mann zusammen. Und da sind wir irgendwann zu meinen Eltern gegangen und wir waren am Essen und ich hatte irgendwie eine Diskussion mit meinem Vater und die ist eskaliert. Und dann habe ich ihn angeschrien, das erste Mal wahrscheinlich in meinem Leben. Und das hat er schon früher immer gemacht, wenn er überfordert war oder ihm etwas nicht gepasst hat, dann ist er rausgegangen, hat die Tür zugeknallt. Und dann bin ich ihm nachgegangen, habe ihn weiter angeschrien und habe ihm gesagt, weißt du, ich bin der Ansicht, du hättest nie Kinder haben dürfen, du bist einfach kein richtiger Vater und überhaupt. Dann habe ich ihn das erste Mal weinen sehen. Und da war so der ganze Frust über diese ganze 20 Jahre, wo ich ihm dann wirklich an den Kopf geschmissen habe. Und dann ist er wirklich so quasi zusammengebrochen und hat sich nicht direkt entschuldigt, aber so indirekt. Und ich glaube, in dem Moment wurde mir das bewusst, ja, wie schwierig die ganze Sache wirklich war. Aber es war dann auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen der Anfang, wo ich dann anfangen konnte, ihm zu verzeihen. Also das erste Mal, also die ganze Geschichte von der Verze von, vom Verzeihen, die kam dann Jahre später, wo schon längst gestorben war.
Ja, und du hast ja dann auch in deinem weiteren Leben immer mal wieder auch, ja, Ereignisse erlebt oder Erfahrungen gemacht, die auch wieder dazu geführt haben, dass du gemerkt hast, das, was in deiner Kindheit war, war nicht so richtig gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Was waren das denn noch so für Ereignisse, wo dir wirklich bewusst geworden ist, das war nicht wirklich gut?
Also ich glaube, so wirklich angefangen und auch damit zu arbeiten, das war so, wo ich angefangen habe vor über 30 Jahren mit Hypnose. Also mein heutiger Beruf als Coach und Hypnosetherapeutin, wo ich vor, es waren 36 Jahren das erste Mal Hypnose gemacht habe, da hat das dann angefangen. Man macht in der Hypnosetherapie, spricht man ja dann auch eben mit den Eltern, gehört einfach dazu, um Geschichten aufzulösen. Und da hat es dann wirklich angefangen. Ich muss aber dazu sagen, was einer der größten Hindernisse in meinem Leben war, wo eben der Ursprung auch in der Kindheit oder bei meinem Vater lag, war diese, ich kann es nicht anders sagen, verdammte Verantwortung, die ich damals übernommen habe, mit 7 Jahren, die Verantwortung für das Leben meines Vaters. Und damit habe ich diese Verantwortung für all meine Männer in meinem Leben immer und immer übernommen. Und es ist heute eins meiner wichtigsten Themen, diese Verantwortung für andere. Das ist ja, kennst du wahrscheinlich auch, dass Menschen immer das Gefühl haben, sie müssen Verantwortung für andere übernehmen. Das geht einfach nicht. Das ist das Falscheste, was man tun kann. Und das war einer der großen Auslöser, dass ich nachher wirklich schwer krank wurde. Weil ich das war mir lange nicht bewusst und dass ich das eben auch, vor allem für meinen verstorbenen Mann, habe ich, wenn man mich damals gefragt hätte, wie viel Verantwortung nimmst du für ihn, hätte ich gesagt 100%. Und damit hatte ich natürlich keine mehr für mich. Also die Schlüsselmomente, wo mir das, je länger sie mir bewusst wurde, was die Kindheit in mir gemacht hat, war schon mit der Hypnose. Wo ich
Das
dann
heißt
das
also, dein
auch.
Körper hat geschrien, dein Körper hat geschrien und du hast dann über die Hypnose festgestellt, dass deine Kindheit nicht so war, wie sie hätte sein sollen und hast es dann mit der Hypnose bearbeitet. Sag mal, Doris, du warst ja schwer krank, ne? Du hattest ja, glaube ich, so, ich habe das ja nur am Rande mitgekriegt, aber du hattest eine unheilbare Diagnose, ne?
Ich hatte die Diagnose MS, Multiple Sklerose, und das ist, ja, gemäß Schulmedizin ist das unheilbar. Und es hat mich wirklich, also buchstäblich gelähmt. Also MS ist ja, ich sage jetzt mal, am Schluss kann man wirklich komplett gelähmt sein. Und es hat mich wirklich gelähmt. Also ich konnte fast nicht mehr gehen. Ich habe auf dem einen Auge fast nichts mehr gesehen. Es ging mir ziemlich schlecht. Und muss aber heute sagen, konnte nichts Besseres passieren. Ich bin heute dieser Krankheit sowas von unendlich dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist, weil sie hat mich so durchgerüttelt, so durchgeschüttelt. Und zwar, ich wusste, es war meine letzte Chance, wirklich mein Leben zu ändern. Also es war wirklich so, ich sehe es heute so, die Krankheit kam und hat gesagt, so Doris, und jetzt musst du was ändern, weil sonst ist finito. Und ich wusste damals, ich habe zwei Varianten. Entweder ich zische ab. Ich habe zweimal in meinem Leben, also einmal Nahtoderfahrung gehabt und zweimal habe ich mir wirklich überlegt, ob ich gehen soll. Also ich hätte mich jetzt nicht vor den Zug geworfen, und man kann sich auch anders indirekt, sage ich jetzt mal, umbringen. Und das war das zweite Mal, wo ich mir das wirklich überlegt habe. Und dann habe ich gefunden, nein, ich habe ein Leben geschenkt bekommen. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Und jetzt packe ich die Chance und mache was aus meinem Leben. Und wenn es eine grundlegende Veränderung ist.
Und die grundlegende Veränderung, die ist dir ja dann auch hervorragend gelungen, weil du arbeitest ja heute genau in dem Bereich mit den Menschen, die auch eine ähnliche Geschichte haben wie du, ne?
Also ich arbeite, also ich hätte es wahrscheinlich nie gemacht. Also ich habe seit 36 Jahren hat die Hypnose mein Leben begleitet. Ich wollte eigentlich schon damals die Ausbildung machen. Und dann sind so eben, ich hatte damals eine sehr, sehr gut laufende Firma zusammen mit meinem Mann. Und dann kam ihm so das, ja, das kannst du doch nicht und das geht doch nicht und in deinem Alter so, was man sich so alles, was der Denker einem so alles erzählt, weshalb man keine Veränderung machen kann. Und ohne die MS hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und drum eben einfach nur unendliche Dankbarkeit dafür. Und ich muss auch sagen, ich bin heute in einer, wie soll ich das nennen, in einer tiefen Dankbarkeit für alles, auch eben für meine Kindheitsgeschichte, weil all das, was ich erlebt habe, hat mich gestärkt, hat mich zu dieser, und ich sage es jetzt nicht überheblich, sondern ich sage das auch all meinen Klienten, hab mich zu dieser einzigartigen und wundervollen Frau gemacht, die ich heute bin. Ohne diese Erlebnisse, die wirklich teilweise heavy waren, wäre ich nicht dieser Mensch, der ich heute bin. Und darum bin ich unendlich dankbar. Es war nichts falsch, an meiner Kindheit, an meinem ganzen Leben, sondern alles war genau richtig. Und
Ja.
darum, ich habe am Anfang gesagt, ich würde die Kindheitsgeschichte gerne ganz kurz noch anders formulieren. Es ist
Gerne.
die gleiche Geschichte, aber es ist einfach anders formuliert, positiv formuliert. Und das ist das, was ich auch immer mit meinen Klienten mache. Weil es ist ja so, im großen Ganzen war ja auch meine Kindheit gut. Es waren einfach einzelne Momente aus der Kindheit, die beschissen waren. Und wir Menschen haben so die Angewohnheit, immer nur das Negative zu behalten und immer nur das Negative zu erzählen, so wie ich es jetzt vorhin auch gemacht habe. Aber wenn wir, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, auch wenn Menschen wirklich, ich sage jetzt mal, Missbräuche erlebt haben. Ich habe eine Klientin, die wurde 5 Jahre lang von ihrem Vater aufs Schwerste missbraucht. Und auch noch von ihrem Großvater. Also da ist wirklich eine tragische Geschichte. Aber auch bei ihr war es nicht so, dass sie jeden Tag diesen Missbrauch erlebt hat. Das war ab und zu. Also auch bei ihr war es so, dass ich sage jetzt mal von 365 Tagen, 320 Tage gut waren. Und das war bei mir auch. Und darum, meine Geschichte positiv erzählt heißt, ich hatte teilweise Schwierigkeit mit meinem Vater, es war nicht immer ganz einfach. Auch meine Mutter hat mir Dinge beigebracht damals, die vielleicht nicht so ganz ideal waren. Aber, und ich wurde gemobbt, das war wirklich eine relativ heavy Geschichte, aber wenn ich das jetzt rückblickend anschaue, hat mich das alles so gestärkt und hat mich so viel weitergebracht, dass ich heute als Coach und Therapeutin eben meine Klienten sowas von gut verstehen kann, mit ihnen, wie soll ich sagen, drüber reden kann und sie spüren, dass ich nicht einfach sage, ja, ich verstehe dich, wie es eben viele tun, sondern ich kann ganz anders mit ihnen sprechen, weil sie spüren, ich weiß, wovon ich spreche. Und darum war alles okay in meiner Kindheit. Spürst du den Unterschied? Und
ja.
Ich glaube, man sollte wirklich, man hält sich ja selber klein und falsch, indem man immer nur die negativen Dinge aus der Vergangenheit erzählt.
Ja. Ja, und es ist sehr schwer, auch für die Menschen, die halt sehr lange in dieser Schleife der negativen Kindheit stecken. Das ist auch was, was ich immer wieder feststelle mit meinen Klienten. Da geht es halt wirklich erstmal darum, Ressourcen zu finden. Weil aus diesen Erlebnissen sind unwahrscheinlich viele gute Ressourcen entstanden, die man sich wirklich erstmal bewusst machen muss, um ein gewisses Standing zu haben, ne, auch für sich selbst und das auch anzuerkennen. Und du hast mich so berührt mit deinem Satz, weil ich sehe das, Doris, 100% genauso. Und das ist immer mein Credo. Ich habe auch eine schwierige Kindheit gehabt und ich sage immer, alles hatte seinen Sinn.
Ja.
Weil wir könnten heute nicht das tun, was wir tun, wenn wir nicht mitfühlen könnten, wenn wir nicht Verständnis für unser Gegenüber hätten und vor allen Dingen dieses ehrliche, aufrichtige Mitgefühl, das ist das, was es ausmacht. Ja, Verständnis, ja, aber dieses aufrichtige Mitgefühl mache ich immer wieder die Erfahrung. Und nur wenn man es wirklich auch gefühlt hat, dann spürt der andere auch, boah, da kommt Bindung zustande, das ist ehrlich, was der andere mir entgegenbringt. Und darum geht's ja schlussendlich, ne?
Und weißt du, ich glaube, es ist noch was anderes. Wenn ich meinem Vater heute nach 50 Jahren immer noch Vorwürfe mache und immer noch negative Gefühle ihm gegenüber hätte, dann gebe ich ihm ja immer noch die Macht über mich und meine Gefühle. Und das ist etwas, das die meisten Menschen sich nicht bewusst sind, wenn sie an dieser Negativität der Kindheit festhalten. Damit geben sie den Eltern oder wer auch immer das ist, immer noch die Macht. Oder auch, egal ob sie die Eltern sind, wenn sie missbraucht worden sind, geben sie dem Täter immer noch die Macht über sich. Und das teilweise 50, 60 Jahre später. Sie geben ihm aber nicht nur die Macht, sondern es ist auch so mit dieser Schuldzuweisung. Halten sie sich selber in der Opferrolle? Und in der Opferrolle ist man wirklich gelähmt. Das war ich ja dann auch. Und das hat dann diese körperlichen Auswirkungen mit der MS gegeben. Aber man ist buchstäblich gelähmt und sagt, ja, ich kann halt nichts tun. Ich hatte eine schlimme Kindheit. Ich bin halt ein armer Mensch. Und damit diese, sorry, verdammte Opferrolle, das ist das, was Menschen klein hält und ihnen keine Veränderung ermöglicht. Aber es ist natürlich schon so, weißt du, die Opferrolle ist auch eine schöne Rolle, da muss man nichts tun und kann immer den anderen die Schuld geben.
Ja.
Und ist ja auch
das
nicht
falsch. Das hast du ja nicht bewusst gemacht. Du warst ja nicht bewusst in der Opferrolle und hast gesagt, ich gebe die Macht jetzt an meine Eltern ab, weil ich keine Verantwortung über mein Leben übernehmen will, sondern ich finde, es ist immer ein besonderer Schlüsselmoment. Es muss erst was passieren. Da kommt wieder der Thor mit dem Hammer in meiner Welt und hau dir ordentlich einen auf die Rübe. Und dann kriegst du gezeigt, ah, okay, also hier musst du jetzt mal genauer hingucken, was läuft denn hier, ne?
Ja, genau. Nein, ich glaube auch, ich habe immer mit meinen Klienten, mache ich immer so eine Übung. Ich habe einen großen Teppich. Am Anfang des Teppichs ist ihre Geburt und am Ende ist der heutige Tag. Und dann lasse ich sie immer Zum Anfang gehen, da Steine hinlegen, sogenannte Stolpersteine. Eltern sind, gehören immer dazu. Und zeige ihnen, wie sie diese Steine, ich bleibe jetzt bei den Eltern, diese Stolpersteine Eltern ein Leben lang vor sich hinschieben. Und dann nehmen sie immer noch andere Dinge auf und am Schluss haben sie so einen Berg schwere Steine und müssen das mit ihren Füßen vor sich hinschieben. Dann merken sie, welche Last sie ein Leben getragen haben. Aber es ist schon so, ich hatte vor ein paar Wochen auch so ein lustiges nicht eben. Ich hatte ein Kennenlerngespräch mit einer 55-jährigen Klientin und die hat mir als erstes gesagt, weißt du, meine Eltern sind schuld an meinem verkorksten Leben. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gesprochen, habe ihr gesagt, weißt du, das müssen wir lösen. Das ist das Erste, das wir lösen müssen, dass du eben nicht mehr diese Schuld ihnen gibst. Und dann sagt sie mir kategorisch, das werde ich nie, die sind immer schuld und es kommt für mich nicht in Frage. Dann habe ich ihr gesagt, dann bin ich nicht die Richtige, um mit dir zu arbeiten. Und das gibt es eben schon auch. Ja. Menschen, die wirklich daran festhalten wollen, an diesem Übeltäter, der ihr Leben versaut hat. Und da kommt man nicht raus nachher.
Ja, dann gibt man auch die, also ich meine, das ist ja, hat ja was mit Eigenermächtigung zu tun, ne? Über Verantwortung für sein eigenes Leben. Und wenn es nicht an der Zeit ist, dann kann man auch nicht helfen. Vielleicht ist es dann auch einfach nicht an der Zeit, ne? Sag mal, Doris, gab es noch was, was dir so auf deinem Weg geholfen hat? Personen, Bücher, außer die Hypnose?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte das unwahrscheinliche Glück, es ist mir letztens gerade wieder mal bewusst geworden, dass ich schon in meiner Lehrzeit und immer wieder auf meinem Weg wundervollen Menschen begegnet sind, die ganz fest an mich geglaubt haben, die wahrscheinlich auch immer schon mein Potenzial gespürt haben und mich extrem gefördert haben, war mir lange Zeit nicht bewusst. Und der Mensch, der mich am meisten gefördert hat und mir am meisten auch gezeigt hat, dass ich zu mir selber stehen darf, ist mein verstorbener Mann. Und er war ja auch einige Jahre älter als ich, aber er hat von Anfang an immer an mich geglaubt, hat mich wirklich immer gepusht und immer gesagt, Doris, du kannst das, mach dein Ding. Und das war schon, also ich bin vielen Menschen in meinem Leben sehr, sehr dankbar. Aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, also die Hypnose, die ist schon, ich sage jetzt mal, ja, eins der wichtigsten Tools, damit ich auch eben diese Vergangenheitsgeschichten wirklich hinter mir lassen konnte. Also, und ich habe natürlich, ich habe viele Persönlichkeitsseminare gemacht, da waren auch wirklich Dinge drunter, die mich wieder nach vorne katapultiert haben. Ich habe ja heute auch meine eigene Methode entwickelt, wie ich mit Menschen arbeite. Also ich mache nicht nur Hypnose, sondern ich mache auch ein spezielles Coaching und so. Also es waren immer wieder Dinge, die mich weitergebracht haben, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich sage immer, weißt du, ich bin jetzt 62 und wenn ich keine Fehler mehr mache und nichts mehr lernen darf, dann braucht es mich auf dieser Welt nicht. Darum bin ich dankbar für jeden Fehler und alles, was ich noch lernen darf. Also.
Ja, sag mal, wenn jemand eine ähnliche Geschichte hatte wie du und es wird einige Hörerinnen geben, denen es ähnlich ging, welchen Ratschlag würdest du ihnen denn mitgeben?
Also ich würde ihnen wirklich raten, die Entscheidung zu treffen, die Selbstermächtigung zu übernehmen, zu sich selber zu stehen und zu wählen, diese Belastungen der Vergangenheit loszulassen. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, rein vom Verstand her, aber du weißt es, am Schluss ist Vergebung der Schlüssel, um negative Gefühle loszulassen. Und ich weiß, wenn man jetzt vielleicht eben Eltern hatte, die man hasst und die einem wirklich vieles zuleide getan haben, gerade eben auch mit Missbräuchen und so, ist das enorm schwierig, wenn ich das jetzt so vom Verstand her sage. Und darum bin ich der Ansicht, gerade je schwieriger das Verhältnis zu den Eltern war, desto wichtiger wäre wirklich Hypnose. Sehen wir ja jeden Tag Menschen, die teilweise 20, 30 Jahre beim Psychologen oder Psychiater sind und es geht ihnen immer nur noch schlimmer mit ihren Depressionen, was auch immer das sie haben. Und mit der Hypnose kann man solche Dinge wirklich innerhalb von kurzer Zeit komplett auflösen. Ich kenne keine Methode, gerade mit diesen Traumata aus der Kindheit, die man so schnell auflösen kann. Ich kenne keine, aber.
Und die Hypnose, die dient ja auch dazu, vergeben zu können.
Genau.
Hast du mit Hypnose auch vergeben gelernt?
Ich hatte, das war vielleicht auch noch ein Schlüsselerlebnis, ich hatte einen Mentor, ein älterer Herr, der Rudi, knallhart, so wie ich übrigens auch. Und er hat mir eines Tages, ich war bei ihm in einem Einzelcoaching, hat er mir gesagt, hör zu, Doris, du bist in der Pubertät stecken geblieben. Ich war damals, glaube ich, 40, sehr erfolgreich mit unserer Firma. Du bist in der Pubertät stecken geblieben. Habe ich gesagt, spinnst du eigentlich? Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Sagte, ja, könntest auch der CEO der Weltbank sein, wärst trotzdem in der Pubertät stecken geblieben. Damals war ich sauer auf ihn, heute muss ich lachen und sagen, du hattest recht. Und dann hat er mir gesagt, hör zu, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe mit. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich den Hörerinnen geben kann. Es ist aber nicht ganz einfach. Meiner Ansicht nach braucht es ein bisschen Eigenhypnose-Erfahrung dazu. Er hat mir gesagt, ich gebe dir eine Aufgabe. Geh in den Wald oder in die Natur oder wo auch immer, setz dich hin und sprich mit deinem Vater. Das Ziel ist Vergebung, Verstehen und Liebe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich ihm meine Zweifel gesagt, und diesem Arsch vergebe ich doch nicht. Und dann sagt er zu mir, du musst nicht mehr zu mir kommen, wenn du es nicht tust. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe gedacht, ja, dann gehe ich halt nicht mehr. Und dann hat sie mir aber keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich gedacht, ich mach's mal, um ihm zu beweisen, dass es nicht funktioniert. Und dann habe ich mich wirklich an einem Samstagmorgen, ich weiß es noch genau, bei mir in den Garten gesetzt, habe einen Stuhl vis-à-vis von mir hingestellt, mir vorgestellt, dass mein Vater da ist. Und dann habe ich ihm gerufen, also er war da schon 20 Jahre tot, habe ich ihm gerufen, dann kam der sogar noch. Und dann habe ich ihm gesagt, hör zu, Papa, all das hast du mir zuleide getan, warum hast du das getan? Und dann habe ich wirklich die Antworten von ihm bekommen. Und ich habe echt damals nur noch Tränen in den Augen gehabt. Und es war wirklich so, er hat mir alles erklärt, er hat sich tausendmal entschuldigt, hat mir gesagt, dass er mich von Anfang an über alles geliebt hat und immer nur das Beste für mich wollte. Es war wirklich, also mir kommen heute noch fast die Tränen. Und am Schluss konnten wir uns gefühlt wirklich umarmen. Und ich konnte ihm aus der Tiefe meines Herzens vergeben. Und das war der Moment, wo sich alles verändert hat. Aber ich hatte natürlich vorhin schon ziemlich Hypnose-Erfahrung. Und das ist natürlich das, was ich mit meinen Klienten immer mache. Ne? Funktioniert. Also ich hatte noch nie einen Fall, wo es nicht funktioniert hat.
Hast
Und
du
es
auch
war
dir selbst
eben,
vergeben? Hast du auch dir
ja.
selbst vergeben?
Damals noch nicht, aber ja klar. Ja klar. Gehört dazu. Und
Ja.
das, weil weißt du, ich glaube auch, dass gerade wenn man solche Dinge erlebt hat, ich habe auch, manchmal habe ich mir dann auch gedacht, warum hast du dich nicht gewehrt? Oder wenn man erwachsen ist und zurückdenkt an gewisse Situationen, was bin ich für ein Idiot, weil ich hätte mich ja wehren können. Nein, konnte man nicht als Kind, ging einfach nicht. Aber, und das ist auch etwas, das ich meinen Klienten immer sage, damals konntest du dich nicht wehren, aber heute kannst du es. Aber heute tust du es ja oft immer noch nicht. Du lässt dir immer noch Dinge gefallen von anderen, so wie damals deine Mutter oder dein Vater mit dir umgegangen ist. Und du machst immer noch das, was du getan hast als kleines Kind. Und ich glaube, wenn den Menschen das bewusst wird, dann können sie auch anfangen, das heute zu verändern.
Ja, da kann man mit innerer Kindarbeit ganz wunderbar arbeiten, finde ich. Ja, auch in der Hypnose. Also Hypnose ist für mich innere Kindarbeit und Hypnose, sofern die Klienten nicht schwerst traumatisiert sind, na, da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. In meiner Welt bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Aber
In meiner nicht.
ja,
Je
in deiner
Trauma.
nicht.
Je traumatisierter, desto besser. Also besser, desto besser funktioniert es. Wobei ich muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, ich glaube, man braucht dafür wirklich enorme Erfahrung. Und eben auch Selbsterfahrung. Weißt du, ich habe es nie genau zusammengezählt, aber ich schätze 600-700 Stunden Eigenhypnose. Und ich habe selber alles schon erlebt, im freien Fall in der Hypnose sein, Abreaktionen mit Schreien, dass es nicht mehr geht, nicht mehr atmen können, habe ich alles selber erlebt in der Hypnose. Und ich weiß, wie heilbar diese ganz Anführungsstrichen schlimmen Dinge sind, wenn es in der Hypnose hochkommen. Aber ich weiß auch, wie unwahrscheinlich lösend das Ganze ist. Und ich lasse ganz bewusst meine Klienten ganz, wenn es nötig ist, in diese absoluten Abreaktionen reinkommen. Ich hatte jetzt gerade die Woche, hatte ich eine Klientin, die auch mit Missbrauch, die hat 10 Minuten nur noch geschrien. Sie konnte fast nicht mehr sprechen danach. Und ich glaube, jeder andere hätte dann irgendwann mal also wie sagt man, die Notfallgeschichten genommen und ich habe sie einfach schreien lassen. Einfach schreien lassen. Und danach war es einfach weg.
Erledigt, genau. Also das ist auch
Meine
die Erfahrung, die ich gemacht habe. Wenn man heilen will, dann darfst du einmal durch den Schmerz gehen. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich heilsam, einmal durch diesen Schmerz durchzugehen.
Nur ich weißt du, wie ich es jeweils erkläre, wenn ich jemanden habe, wo Angst davor hat. Ich erkläre es so: Stell dir vor, du gehst zum Arzt und bekommst eine Spritze. Die Nadel, wenn sie durch die Haut geht, das macht einen Moment weh. Eine Sekunde und nicht mal ein Bruchteil Sekunde macht dieser Stich durch die Haut weh. Aber danach kann Heilung erfolgen. Und es kann sein, dass auch in der Hypnose die ersten Sekunden, Minuten vielleicht mal ein bisschen weh tun. Muss nicht, weil es tut ja auch nicht jede Spritze weh. Aber wenn es weh tut, danach hast du die Heilung.
Ja, weil der Körper halt auch, das finde ich halt so faszinierend an der Hypnose. Der Körper kann halt abreagieren und viel Trauma steckt einfach im Körper. Ja. Und da hat er wirklich eine gute Möglichkeit abzureagieren. Daher ist das eine ganz wunderbare Methode, um zu heilen. Und bei dir hat es ja wunderbar auch funktioniert.
Das ist wirklich, ich meine, ich hatte damals, muss ich vielleicht auch noch sagen, die Geschichte da mit meiner MS. Ich habe kein einziges schulmedizinisches Medikament genommen. Und ich weiß, mein Partner ist Arzt. Er fand es nicht immer lustig. Und ich weiß noch, ich hatte mal wirklich, ich war mal bei uns im Universitätsspital, so in den Anfangszeiten. Mein Partner war dabei, der Neurologe, noch zwei Assistenzärzte, die sind alle vis-à-vis von mir gesessen, haben auf mich eingeprescht, ich müsse jetzt diese schweren Medikamente nehmen. Und ich bin ganz entspannt da gesessen, habe gesagt, ich mach's nicht, nein. Ich muss herausfinden, was mein Körper mir mit dieser Krankheit sagen will. Und wenn ich jetzt den Körper zudröhne mit Medikamenten, dann komme ich nicht an die Ursache ran. Es ist bei jeder Krankheit oder auch bei jedem Schmerz dasselbe. Ich bin der Ansicht, dass die Psychosomatik bei jedem Schmerz und bei jeder Krankheit zumindest mitspielt. Und ich sehe es auch, ich hatte jetzt, vor 2, 3 Jahren hatte ich so eine berührende Geschichte mit einer Krebspatientin. Und das war auch, es war so klar, dass es psychosomatisch ist. Und wenn man das auflöst, ist meiner Ansicht nach alles möglich. Ich spreche von möglich. Ne? Also es geht nicht darum, ich bin keine Heilerin und ich bin auch keine Esoterikerin, wirklich, da distanziere ich mich sehr stark davor. Aber ich sage, möglich ist alles. Ohne Garantie, möglich
Ja,
ist
das
alles.
ist es tatsächlich. Also, ich habe auch schon gesehen, wie Neurodermitis geht und nicht mehr wiederkam. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich war hochgradiger Asthmatiker. Allergisches Asthma, Belastungsasthma, seelisches Asthma. Ich bin seit 11 Jahren, 12 Jahre jetzt schon asthmafrei. Ich habe keine Allergien mehr, außer noch Milch und Soja. Auch das, die Seele schreit einfach so über den Körper. Da bin ich total bei dir. Da fühle ich mich auch so mit dir verbunden, Doris. Weil ich glaube, manchmal kann es ja auch, es kann ja einfach so, es muss nicht immer was Seelisches, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es immer was Seelisches war, ja. Man
Das
kann halt
ist
nie, nie sagen.
von Allergien gesprochen. Ich hatte jetzt gerade zwei Klientinnen, aber die eine ist auch so berührend, die wurde zweimal vergewaltigt. Einmal mit 16, 19, wurde schwanger sogar noch aus dieser Geschichte. Und sie kam eigentlich gar nicht wegen dem zu mir. Sie konnte fast nichts mehr essen. Sie war praktisch auf alles allergisch. Und das war eigentlich der Grund, dass sie kam. Und hat mir dann noch so nebenbei gesagt, ja, ich hatte vor 30 Jahren diese Zweifelsverwaltung. Und dann habe ich gesagt, das Essen interessiert mich nicht, wir müssen diese Geschichte mit den Vergewaltigungen lösen. Dann habe ich wirklich hab den ganzen Tag für sie Zeit genommen, weil die kam von Deutschland. Und wir haben in zwei verschiedenen Sitzungen, eine am Morgen, eine am Nachmittag, diese beiden Vergewaltigungsgeschichten gelöst. War ziemlich heavy, kannst du dir vorstellen. Und danach waren ihre Allergien zu 90% weg. Also ich habe nicht einmal an ihren Allergien geschafft. Wir hatten dann noch ein paar andere Themen später und wo wir die auch noch aufgelöst haben, waren alle Allergien weg. Sie kann heute wieder alles essen.
Ja, das ist
Das ist
unglaublich, was da möglich ist.
faszinierend. Es ist so faszinierend, oder?
Ja, ich habe es mit Aufstellungsarbeit tatsächlich weggekriegt, mit Familienstellen, weil da geht es ja auch in die Tiefe. Man geht ja auch nochmal durch den Schmerz. Ne? Es wird ja auch nochmal gezeigt, es wird bewusst gemacht. Und ich finde, das hat großes Potenzial, auch nochmal mit so einem Blickwinkel drauf zu gucken. Ja,
Es
also
ist
finde ich auch.
schade, dass die Schulmedizin einfach wirklich so diese Alternativmethoden eigentlich immer noch negiert und darüber lächelt. Ich finde das sehr, sehr schade, dass man nicht. Ich habe auch mit meinem Neurologen damals wollte ich sprechen, dass er zumindest den Leuten vielleicht mal sagt, hör zu. Also kannst du deine Medikamente trotzdem schlucken, das ist ja nicht das Problem. Aber dann schaust du doch noch von der psychischen Seite mal an. Sehr also für das habe ich keine Zeit und es geht nicht und wir müssen dann mit der Schulmedizin und bla bla bla. Ich finde es so schade, weil viele Menschen wissen es ja gar nicht, dass man eben auf einer anderen Ebene wirklich auch die Dinge anschauen sollte, um sie heilen zu können, oder?
Ja.
Und nur irgendwie die Symptome runterbrechen.
Ja. Ja, dazu gehört aber auch ein Bewusstsein, ne, dass nicht alles mit Paracetamol, Ibuprofen oder sonstige Medikamente wegzumachen ist, sondern ich finde, es hat immer alles seine Daseinsberechtigung und die Seele spricht schon über den Körper, wenn.
Eigenverantwortung halt.
Ja, genau, und die Eigenverantwortung, ne? Doris, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich habe mich so gefreut und ich habe mich so verbunden mit dir gefühlt, weil ich immer gedacht habe, oh, die Doris erzählt genau das, was ich auch erzählen würde. Und von daher vielen,
Spaß.
vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du unseren Hörern Mut machst.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dafür sind wir da,
Ja.
oder?
Und du hast ja auch auf deiner Webseite stehen, Mut fängt mit den schönsten Geschichten an. So, dann vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da, damit ich noch mehr solche interessante Menschen in den Podcast einladen kann, wie die Doris. Und danke fürs Zuhören.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.